Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Der Predigt zugrunde legen wir Verse aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, ab Vers 8, und aus Achtung vor dem Wort Gottes wollen wir nochmal aufstehen. Paulus schreibt an die Mitchristen in Korinth: Denn wir wollen euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unseretwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde. So segne, Herr, dein lebenschaffendes Wort in unserem persönlichen Leben. Amen. Liebe Gemeinde, jetzt ist guter Rat teuer. In einer schwierigen Situation, was soll ich jetzt bloß tun? Was ist denn jetzt das Beste? Was hilft? Dann ist guter Rat teuer. Guter Rat, nützlicher Rat, teuer. Also selten, kostbar und wertvoll. Wenn guter Rat teuer ist, dann ist natürlich schlechter Rat billiger. Ein Rat, der eben nicht hilft oder der sogar verkehrt ist, der ist natürlich billig, also nutzlos und wertlos. Ein wertloser Rat ist zum Beispiel jener billige Sinnspruch, den viele von uns schon mal irgendwo gesehen haben. Beispielsweise auf Wandtellern kann man dann lesen: Mach's wie die Sonnenuhr, zähl die heiteren Stunden nur. Kennen Sie? Viele haben mitgesprochen, Sie kennen den. Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heiteren Stunden nur. Das wäre ja zu schön, wenn das möglich wäre, wenn man das schaffen würde. Nur die sonnigen Stunden im Leben zählen und die anderen, naja, abhaken, ferner liefen. Aber das ist eben ein billiger Rat, der nichts nutzt. Es ist und bleibt ein bloßer Wunschtraum, dass im Leben nur die heiteren, schönen, wunderbaren Stunden zählen. Das stimmt ja nicht. Stimmt ja nicht. Ich bin doch auch ein alter Fahrensmann. Kann das sein? Das ist Luch und Trug. Dunkle Stunden zählen im Leben eben auch. Und oft zählen sie doppelt. Oft wiegen schwere Stunden, dunkle Zeiten im Leben besonders schwer. Zeiten, in denen Lasten zu tragen sind. Tage, die man durchstehen muss, die man aushalten muss. Paulus schreibt, wir haben es eben im Predigtext gehört, Wir waren über die Maßen beschwert und über unsere Kraft. Also, dicker kann es ja wohl für den Apostel nicht gekommen sein, wenn er hier zweimal sagt, fast wie eine Wiederholung, wir waren erstens über die Maßen beschwert und über unsere Kraft. Da muss es schon dicke gekommen sein. Kennen Sie das auch? Über die Maßen beschwert, über meine Kraft. Das ist mir zu schwer. Vielleicht eine neue Aufgabe im Beruf. Es ist mir einfach zu schwer. Ich pack das nicht. Oder mir geht die Kraft aus. Ich kann das nicht länger ertragen. Vielleicht eine Belastung in der Familie. Mir fehlt die Kraft. Ich kann es nicht mehr. Oder das halte ich jetzt nicht länger aus, diese Krankheit, diese Schmerzen. Oder wie soll ich diese hohe Rechnung jemals bezahlen können? Rente ist sicher, ja, aber die Rente reicht nicht. Oder es wird immer einsamer um mich. Wer kümmert sich noch um mich in Zukunft? Das ist wie eine Last, die immer größer wird. Ach, es gibt unzählige Beispiele. Ich habe nur einige mögliche genannt. Und wenn die Last immer schwerer und die eigene Kraft immer geringer wird, dann kommt es vielleicht sogar zu einer solch tiefen Leidensnot, wie sie der Apostel Paulus offenbar hier erleben musste. Wir verzagten auch am Leben. Die Bibel ist ein realistisches Buch, weil uns da nicht nur die Sonnenseite des Lebens beschrieben wird, sei gläubig, lebe mit Gott und du hast High Life. Nein, Paulus war mit seinem Herrn Jesus Christus intensiv verbunden. Und dieser Mensch sagt im Glauben, trotz Glauben, diesen Satz, wir verzagten, also ich verzagte am Leben. Hut ab vor seiner Ehrlichkeit. Paulus vermochte also für sein bedrohtes Leben nichts mehr zu erhoffen. Er war nah dran, aufzugeben, das Handtuch zu werfen. Wie viel Schweres kann auf einen Menschen eindringen, sich als Last, Bedrängnis auf ihn legen? Noch einmal Paulus, er sagt, wir wollen euch, liebe Brüder und Schwestern, liebe Mitchristen, nicht verschweigen. Die Bedrängnis, also die Not, die Belastung, die uns widerfahren ist. Bedrängnis, was jetzt? Bedrängnis, wohin mit dieser Notlage jetzt, die mir auffällig ist? Und ich wiederhole mich gern, dass ich vor einigen Monaten hier mal auf den Hauptmann von Köpenick hingewiesen hat. Vielleicht erinnern Sie sich, ist noch nicht lange her. Von Karl Zuckmayer, meisterhaft vor Jahrzehnten verfüllt mit Heinz Rühmann als Schuster Wilhelm Vogt, der spätere falsche Hauptmann. Und der Wilhelm Vogt, der ist mal wieder auf einem seiner vielen Tiefpunkte im Leben angekommen. Und da ist er im Gespräch mit seinem rechtschaffenen preußischen Beamtenschwager. Und da sagt der Schwager zu ihm, nachdem der Wilhelm Vogt mal sein Unglück da geschildert hat, da sagt er zu ihm, das ist halt ein Unglück, Wilhelm, was dir passiert ist. Du musst das tragen wie ein Mann. Und nun antwortet der Wilhelm Vogt, tragen, Det bin ich dir wohnt, Friedrich. Det macht mir nüscht. Ich hab einen breiten Puckel, der jeden packen ruf. Aber wohin soll ich's tragen, Friedrich? Det ist die Frage. Wo soll ich denn hin mit? Das ist die Frage. Wir haben alle mehr oder weniger einen breiten Puckel. Wir können manches aushalten. Klar, ich bin so keine Weichmänner oder Weichfrauen. Aber wenn ich eine Last habe und sie trage, dann muss ich doch irgendwo damit hin. Das ist die Sache. Und wenn ich trage, wie lange soll das gut gehen? Eine mir nahestehende Frau hatte ewig Schluckbeschwerden, aus unerklärlichem Grunde. Schluckbeschwerden. Da geht sie zum, wie man das denn macht, zum HNO-Arzt und der untersucht sie nach allen Regeln der medizinischen Kunst. Findet nichts, nichts, absolut nichts. Und da sagte er nach längerem Gespräch zu dieser Frau einen weisen Satz. Nicht alle Ärzte haben über das Körperliche hinaus einen Einblick auch in das Seelische. Aber dieser Arzt war offenbar von der besseren Sorte, der nicht nur die Materie sah, sondern auch den Geist und die Seele. Und da sagte er zu dieser Frau, ja, Frau so und so, ich kann bei Ihnen nichts finden. Das ist organisch alles in Ordnung. Ja, aber woher diese Schluck-Druck-Beschwerden? Und da schaute er sie an und sagte, ich habe den Eindruck, Sie schlucken an etwas, das Sie nicht mehr schlucken können. Ein weises Wort. Sie schlucken schon Jahrzehnte etwas runter. Sie können es nicht mehr schlucken. Paulus schreibt, das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen. Liebe Gemeinde, jetzt ist ein Wendepunkt. Aufpassen. Jetzt kommt die Lektion. Jetzt geht es nämlich um Sinn im scheinbar sinnlosen Leiden. Wo scheinbar null Sinn ist, entdeckt Paulus für sich einen Sinn. Nicht die Wende zum Guten schon, aber einen Sinn. Das geschah aber, diese Last, diese Mühsal, damit ich mein Vertrauen nicht mehr auf mich selbst setze. Das ist eine Grenzsituation. Grenzsituation, den Ausdruck kennen Sie. Was ist eine Grenzsituation? Man kommt an seine Grenzen. Das ist eine Grenzsituation. Bis hierher kann ich, hier hinterher kann ich nicht mehr. Und in diesen Grenzsituationen gibt es den Bewährungstest des Glaubens. Den Bewährungstest des Glaubens. Ein wunderschönes Wort habe ich vor längerer Zeit gefunden von dem Schriftsteller, ist er aus der Mode gekommen. In der Schule haben wir den noch gelesen, Adalbert Stifter. Und er schreibt, der Schmerz ist ein heiliger Engel. Und durch ihn sind Menschen größer geworden als durch die Freuden der Welt. Der Schmerz reinigt das Herz. Da muss viel Lebenserfahrung hinter sein. Das habe ich mir hier nicht aus der Tasche zusammenfantasiert, liebe Gemeinde. Das schreibt ein lebenserfahrener, kluger Mann. Und ich möchte es denen jetzt sagen, die im Moment ganz tief in irgendeinem Schmerz sind, sei es der Seele oder des Leibes. Noch einmal, der Schmerz ist ein heiliger Engel und durch ihn sind Menschen größer geworden als durch die Freuden der Welt. Wovon reinigt uns dieser Schmerz? Ich denke, von falscher Selbstsicherheit. Ach, kriegen wir hin. Von dieser gottlosen Unabhängigkeit. Ich bin mein eigener Chef, alles paletti. Wovon reinigt uns der Schmerz? Vielleicht von meinem Stolz, vielleicht auch von meiner oberflächlichen Gleichgültigkeit. Heinrich Giesen, seinerzeit Leiter der Berliner Stadtmission, ein gesegneter Mann, er hat ein kleines Büchlein damals geschrieben, Minutengebete, so ganz kurze Gebete. Und da hat er so Alltagsbegegnungen, die er so umgeschrieben hat in Gebete. Und da will ich Ihnen mal eins vorlesen. Ich weiß nicht, ob ich es nicht schon mal hier gemacht habe vor Jahren, ist auch egal. Ich bin aus dem Schneider, sagte ein Zahnarzt zu mir im Urlaub. Ich bin aus dem Schneider, als ich ihn nach der Zukunft fragte. Er sagte, mir kann nichts mehr passieren. Herr, wie ziehe ich diesen Menschen nur den Teppich unter den Füßen weg? Ich will ja nicht als frommer Griesgram gelten, der ihnen die Lebensfreude missgönnt. Ich will ja nur, dass sie sich selbst auch mal in Frage stellen lassen mit ihren Plänen, dass sie mal unsicher werden, wenn sie dauernd von sich selbst reden, wie dieser Zahnarzt von seinen Kunden. Ich habe es getan, ich konnte damals nicht anders auf diese schlimme Selbstsicherheit reagieren. Ich sagte wörtlich zu ihm, sieh nah. Die Antwort war verblüffend, er grüßte mich nicht mehr. Am Ende des Urlaubs gab ich ihm die Hand. Und sein letztes Wort lautete, mal sehen, wer recht behält. Ich sagte zu ihm, Gott wird sie schon zurechtbringen. Das ist meine Hoffnung. Herr, geh du ihm nach. Denn er ging schweigend weg. Naja, könnte man sagen, es war ja nur auch ein bisschen dicke, nicht da, nun einfach zu sagen, sieh nah. Aber wahrscheinlich hat Giesen im Kopf gehabt, das Wort im reichen Kornbauern, nicht? Was? Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Wem wird dann gehören, was du hier angesammelt hast? Dieses Du Narr, auf das muss sich Giesen hier bezogen haben. Damit wir unser Vertrauen, sagt Paulus, nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott. Liebe Gemeinde, das ist die notwendige Blickrichtung. Das Thema dieser Predigt könnte man so besagen. Die Notwende, das, was Not, die Not, deine Not wendet, die Notwende. Und die Notwende liegt nicht in dir, in deinen Anstrengungen, in deiner Durchhaltekraft, so sehr die auch gefordert ist. Wir sollen uns nicht hängen lassen, sondern kämpfen, wo es dran ist. Den Kopf hochhalten, wo es nur geht. Aber die Notwende liegt nicht in dir und in mir, sondern alle Macht in Gottes Hand. Paulus bringt es hier auf den Punkt, Gott, der die Toten auferweckt. Das ist ja Totenauferweckung, das ist ja irdisch gesehen so ziemlich das größte Wunder. Denn wir wissen alle, nichts ist sicher wie der Tod, Ende aus. Und wenn Paulus hier sich bezieht auf den Gott, der die Toten auferweckt, dann will er damit sagen, du, egal wie tief du unten bist, halte dich an Gott, der alle Macht, wirklich alle Macht hat. Ich habe immer wieder noch im Blick, wenn Leute damals in Celle zu mir in die JVA kamen, die waren sicherlich zumeist durch schwere eigene Schuld, aber immerhin, sie waren auf einem absoluten Tiefpunkt. Die hatten meistens schon vorher Tiefpunkte im Leben gehabt, viele. Aber das war nun der tiefste Tiefpunkt, denn sie hatten mindestens meistens 15, 18, 20 Jahre vor sich. War ja nicht so knackig wie in Hannover an der Schulenburg-Landstraße für ein paar Monate. Nein, 15, 20, 25, 30 Jahre. Tiefer geht's nicht. Woran will man sich denn da halten? Es ist mit dem eigenen vorbei. Römer 8, 31 sagt Paulus, ist Gott für uns, Ja, wer kann denn dann gegen uns sein? Ich weise wieder hier auf das große Kreuz, unübersehbar. Und das ist die Botschaft durch Jesus und in Jesus. Das Kreuz ist das große Ja für dich. Ja, und dieses Ja ist unabhängig von deiner jetzigen Lebenssituation. Gott sagt Ja. Ich bin da für dich. Ja, ich bin bereit für dich. Und das wusste Paulus inmitten seiner Not. Er sagt, auf Gott hoffen wir. Also vorher über alle Maßen. Ich kann nicht mehr, es ist vorbei. Und jetzt, weil er die Notwende in seinem Leben wieder erfährt, den Blick auf Jesus, auf ihn hoffen wir. Biblisches Glauben ist das kühne Rechnen mit dem Gott, der auch Wunder tun kann in deinem und in meinem Leben. Und die Älteren unter uns, sie werden mit Sicherheit einige große, kleine, wunderbare Wendungen in ihrem Leben kennen. Hoffentlich haben wir sie wahrgenommen, wo wir wieder rausgekommen sind aus Nöten und Jammer. Und hinterher fragen sich ja auch ungläubige Menschen manchmal, sagen, also dass ich diese Zeit damals habe durchstehen können, ich verstehe es selbst nicht. Wenn ich das vorher gewusst hätte, was da auf mich zukommt, ich gehe, das packst du nie, aber ich bin durchgekommen, sagen ja selbst Ungläubige. Ich denke, wir sollten dann wissen, danke, danke, danke. Aber es ist wichtig, liebe Gemeinde, dass wir schon vor der Zeit notvoller Bedrängnis im persönlichen Glauben leben und gute Erfahrungen mit der Hilfe des Herrn machen. In der Not kann wirklich nur der beten, der schon vorher in der Freude Gott danken gelernt hat. Das heißt immer, Gott, Not lehrt beten. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Bin mir nicht sicher. Das wird immer so gesagt. Ich habe genug Gegenbeispiele, dass Leute so in Not geraten sind, keine Idee, mal Gott anzurufen. Wenigstens jetzt in der Not. Nein, da kam Versteinerung, Verbitterung, Verzweiflung. Aber dass Not immer beten lehrt, natürlich in Einzelfällen schon, Gott sei Dank. Aber wer vorher schon die schönen Seiten des Lebens dankbar genossen hat und immer wieder Gott gedankt hat, mit ihm verbunden ist, liebe Gemeinde, der hat dann auch einen Zugang zu Gott, wenn es mal dicke kommt im Leben. Aber wenn vorher nichts da war an Verbindung zum Herrn, ist es ganz schwierig, in solchen Zeiten wieder erstmal auf Kurs zu kommen. In den tiefsten Tiefen unserer Not steht Gott und wartet auf dich und mich. Und wenn wieder mal etwas kommt und dunkel erscheint, dann lasst uns rückwärts blicken auf alle Hilfen, die wir durch Gott doch schon früher erlebt haben. Wenn Gott uns früher durchgetragen hat, beschenkt hat, belohnt hat, Gutes gegeben hat, Gott ändert sich doch nicht. Dann ist es doch derselbe Gott, der jetzt bei mir ist, auch wenn ich in der Tiefen rumkrabble. Und dann weiß ich, es wird auch aus dieser Situation, die mir so schwer wird, wieder eine Rettung werden. Liebe Gemeinde, ja, es ist wahr. Gott hilft uns nicht immer am Leiden vorbei, ganz gewiss nicht. Aber er hilft uns hindurch. Darauf kommt es an. Das ist keine Vertröstung auf ein billige Vertröstung auf ein Jenseits, sondern das ist Lebenserfahrung. Gott führt uns nicht immer wieder am Leben, am Leiden vorbei. Er spart es uns nicht immer, obwohl er uns unermesslich viel Leid erspart. Bloß wir merken es nicht. Aber wenn es kommt, dann hilft er uns hindurch. Man könnte bildhaft sagen, in jedem Leidenskelch, den du trinken musst, in jedem Leidenskelch liegt tief auf dem Boden eine Perle. Und es kommt darauf an, diese Perle zu suchen. Aber wenn man sie gefunden hat, dann kommt eine Kraft ins Leben. Als junger Student, ich habe das in Jahrzehnten nicht vergessen, habe ich ein Praktikum Pflegedienst im Anna-Stift hier in Hannover machen müssen. Und in der Schwersthaus Roderbruch hieß das damals, da waren die Schwerstkörperbehinderten, nicht schwer, sondern Schwerstkörperbehinderten. Und da lag ein junger Mann, vielleicht so Anfang 20, schwerst spastisch gelähmt. Es war ein Jammer und Elend, dieses Menschenkind zu sehen. Ich beschreibe es hier nicht. Und dann sah ich über diesem Pflegebett ein schlichtes Holzkreuz. Und da standen zwei Worte drin. Als ich sie sah und dieses Menschenkind da sah, das keine Heilungschance für die nächsten Jahrzehnte hatte. Nur Pflege über Jahre und Jahrzehnte. Und als ich dieses Kreuz über seinem Bett sah, da ist es mir durch und durch gegangen, diese beiden Worte. Und wissen Sie, was da stand? Ja, Herr. Ja, Herr. Liebe Gemeinde, dies Jahr ist ihm und seiner Familie nicht leicht gefallen. Das kann man irgendwann nur erringen im Glauben. Über diesem Leiden, trotz allem und in allem, ja, Herr. Liebe Gemeinde, diese Familie, bin ihr nicht begegnet. Die muss es irgendwie so erlebt haben, dass sich all und die Tränen der Gläubigen nicht zu Boden fallen, dass die Tränen der Gläubigen sich ergießen in Gottes Herz. Das müssen die erlebt haben. Und wie viele Tränen haben die um ihren Sohn wohl geweint? Aber sie wussten, unsere Tränen, die gehen in Gottes Herz, die fallen nicht zu Boden. Und Paulus schreibt, dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte. Ja, Fürbitte, ach, das ist toll, wenn wir füreinander beten in den Hauskreisen. Wenn einer durchhängt, dass andere ihn durchtragen in dem Gebet. Im Gebets- und Segnungsdienst, vielleicht nach dem Gottesdienst, dass man einen Mitchristen bittet, du bete für mich, ich brauche es jetzt. Oder in meiner früheren Gemeinde hatten wir eine Gebetskette. Da rief man einen an, der oben auf der Gebetskette stand. Und dann ging das durch die ganze Gebetskette durch. Einer rief den Nächsten an und dann kam gleich eine ganze Reihe von Beterinnen und Betern, die sich für dies ein Anliegen einsetzten. Noch einmal Paulus, damit unseretwegen durch viele Personen viel Dank an Gott gebracht werde, durch viele Menschen. Paulus wird, und damit ende ich, Paulus wird ganz anschaulich die Gebetsgemeinschaft der Korinther vor Augen gehabt haben, wo viele Menschen zu Gott emporschauen. Und wir haben daran zu denken, dass ja auch gerade im Alter wir immer mehr auf die Gebete von Mitchristen angewiesen sind. Wir brauchen alle, ob jung oder alt, früher oder später, diesen wirklich teuren und guten Rat. Nicht mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heiteren Stunden nur. Das ist Quatsch mit Soße, entschuldigen Sie diese Redewendung. Wir brauchen die Notwende. Was aus Schmerzen kam, war Vorübergang. Und mein Ohr vernahm nichts als Lobgesang. Amen.